Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Stell dir vor, du würdest immer die richtigen Entscheidungen treffen. Du wärst immer fleißig und würdest keine Chance in deinem Leben verpassen. Und stell dir vor, du würdest dich ganz an Gott hingeben und an deine Nächsten und dich ganz nach seinem Willen ausrichten. Dann wäre doch die logische Folge, dass es im Leben immer aufwärts geht. Tatsächlich gehen wir diesem Grundsatz oder diesem Denkparadigma unserer Zeit sehr schnell auf den Leim. Henry Nouwen schreibt, Henri Nouwen heißt eigentlich richtig, das Problem ist nicht der Wille, sich als Einzelner oder Gemeinschaft weiterzuentwickeln oder voranzuschreiten. Das Problematische ist vielmehr, dass wir die Tatsache, dass wir die Orientierung am Aufstieg, den Weg nach oben selbst zu einer Religion machen. In dieser Religion glauben wir, dass Gott mit uns ist, wenn wir Erfolg haben und dass das Scheitern Misserfolg bedeutet. Dass wir gesündigt haben. Scheitern und Misserfolg bedeuten, dass wir gesündigt haben. Wenn Gott mit uns ist, wird er uns zu Gewinnern machen, lautet das Credo. Was ist dann, wenn wir unsere Entscheidungen an Gott ausgerichtet haben? Wenn wir ganz Gott vertrauen wollen und es auch so gut wie möglich tun? Wenn wir ganz ernsthaft in der Heiligung leben und genau das Gegenteil in unserem Leben eintritt. Dass unser Weg nicht nach oben, sondern nach unten führt. Dass wir uns bildhaft gesprochen, anstatt im Paradies, in der Wüste vorfinden. Versorgt das kurz, damit die Videoleute nicht immer eine Leiter filmen müssen. Genau darüber möchte ich mit euch heute Morgen sprechen, nachdenken. Der Titel meiner Predigt lautet: Mit Gott durch schwere Lebensphasen steuern. Und mit Wüstenzeiten meine ich Zeiten von Widerständen, Blockaden, Zeiten von Leiden, Krankheit, Ehe- und Familienkrisen, Nöten mit unseren Kindern, Zeiten von Verlust und Trauer, Zeiten geistlicher Dürre, wo Gott weit entfernt scheint. Inspiriert wurde ich zu dieser Predigt durch das Buch Wüstenzeiten, Wartezeiten, mit Gott durch schwere Lebensphasen steuern, ich habe den Titel gerade geklaut, da von John Bevere. Ich fand in diesem Buch viele Wahrheiten, die ich in den letzten 40 Jahren meines Christseins durchbuchstabiert habe, sehr gut und kompakt zusammengefasst und dann noch in einer Form geschrieben, die sich wirklich sehr leicht lesen lässt. John Bevere gehört eher zu dem Spektrum der Christen, zu denen sich die Stammi nicht unbedingt zählt. Das sind so die sehr charismatischen Christen. Manche würden ihn vielleicht sogar ein bisschen in die Ecke vom Prosperity Gospel einordnen. Aber liebe Leute, ich habe keine Angst, auch Bücher zu lesen von Leuten, wo man ein bisschen nachschauen muss. Was sagen sie? Dieses Buch ist ein ganz gutes Buch von ihm. Und ich glaube, er hat dort eine sehr ausgewogene Sicht gefunden über dieses wichtige Thema. John Bevere sagt in diesem Buch, Wüstenzeiten sind unvermeidlich. ist die erste Erkenntnis, die ganz entscheidend ist. Das habe ich gemerkt, das hat in meinem Leben etwas ganz Wesentliches verändert. Wüstenzeiten sind nicht das, als dass ich sie grundsätzlich eingestuft habe, eine Strafe Gottes für unser Versagen, sondern sie sind Gottes Trainingscamps, Trainingsorte für unseren Charakter und vor allem sind es Orte, in denen Gott unsere Beziehung zu ihm vertieft. Und deshalb sagt John Bevere, Wüstenzeiten sind unvermeidlich. Wenn wir wie Jesus sein wollen, muss sich unser Charakter entwickeln. Und zu einem großen Maß ist die Wüste genau der Ort, an dem dies passieren kann. Er macht damit auch deutlich, das ist nicht der einzige Ort, wo das passiert. Aber es ist ein Ort, wo das sehr wahrscheinlich gut passieren kann. Jesus selbst sagte einmal in Johannes 15, Vers 20, ein Diener ist nicht größer als sein Meister. Und der Weg von Jesus war ja explizit kein Weg von unten nach oben. Das war ja genau nicht dieses Paradigma der Karriereleiter, sondern der Weg von Jesus war genau das Umgekehrte, der Weg von oben nach unten. Wird sehr deutlich in diesem Christushymnus im Philipperbrief, den kennen wir alle. Sehr deutlich wird dieses Prinzip im Leben von Jesus aber auch in der Wüstenzeit, die er am Anfang seines öffentlichen Auftretens erlebte. Und das finden wir in Matthäus Kapitel 3, Vers 16 bis Kapitel 4, Vers 11, die ganze Geschichte. Ich lese jetzt einfach einen Teil davon vor. Als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht wurde. Das ist doch einfach unglaublich, oder? Der reine, vollkommene Mensch gewordene Sohn Gottes. Absolut im Einklang mit dem Vater und seinem Willen, der gerade in der Taufe sein absolutes Commitment zu seinem Vater gegeben hat. Und es war ja das Ja zu dieser Taufe am Kreuz, dass er diesen Leidensweg, er sagt jetzt an diesem Taufereignis Ja zu diesem Sterben. Also, das ist doch einfach krass. Er erhält dann auch noch das schönste Kompliment, das man von seinem Vater jemals erhalten kann, nämlich, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und unmittelbar nach all diesem Wunderbaren, jetzt hat alles richtig gemacht, landet er in der Wüste. Nicht, weil er einen Fehler gemacht hat. Gerade weil er den Vater und seinen Willen sucht. Der Heilige Geist führt ihn in die Wüste, nicht seine Fehler. Ich weiß, dieser Vergleich heute Morgen ist ein bisschen grenzwertig, weil Jesus ja nicht nur Mensch war, war ja auch immer Gott. Aber im Prinzip, glaube ich, dürfen wir aus dieser Geschichte viel für uns selber lernen. Was lernen wir daraus? Ganz grundsätzlich, wenn unser Meister, der wirklich vollkommen war, der wirklich alles richtig gemacht hat, über den es am Ende seines Lebens heißt, er war ohne Sünde, ohne Makel, ohne gar nichts. Wenn dieser Jesus in seinem Menschsein und in diesem dem Vater gehorsam werden in allen Dingen in die Wüste musste, um wie viel mehr gilt das dann für uns? Natürlich bringen uns manchmal auch Fehlentscheidungen in schwierige Lebenssituationen. Aber ich glaube, darüber predigen wir viel öfter. Deshalb, das ist heute Morgen nicht mein Thema. Es geht nicht um das. Es geht darum, dass Gott uns ganz bewusst aus seinem Antrieb heraus und aus seiner Güte heraus in Wüstenzeiten führt. Wüstenzeiten werden fruchtbar, das ist mein zweiter Gedanke, wenn wir sie als liebevolles Handeln Gottes einordnen und annehmen. In Hebräer 12, Vers 7 bis 8 lesen wir, Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit all seinen Kindern ist Gott auf die Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. In der Regel beten wir in Wüstenzeiten, dass Gott uns so schnell wie möglich rausholt. Also ich zumindest habe oft so gebetet. Und wenn ich so auf 4 Jahrzehnte Christsein zurückschaue, dann stelle ich fest, mein Gebet hat sich etwas verändert. Heute bete ich öfter: Vater, ich habe keinen Bock auf Wüste. Aber dass ich hier bin, wird wohl in deinen Augen Sinn machen. Also lass es mich bitte hier und jetzt lernen, was es zu lernen gibt. Und vor allem lass mich dich tiefer und besser kennenlernen in dieser Wüste. Am wirkungsvollsten sind Wüstenzeiten, wenn wir ein bewusstes Ja zu ihnen finden. Ich glaube, dass es überhaupt eigentlich der Schlüssel ist. In dem Moment, wo wir ein inneres Ja finden, verändert sich etwas in dieser Wüstenzeit. Wenn wir im Glauben anerkennen, dass hinter der Wüstenerfahrung ein liebender Vater steckt, der es gut mit uns meint. Ein dritter und letzter Gedanke führt zu der Frage: worum geht es eigentlich in der Wüste? Was sind die Lerninhalte? Was bezweckt Gott in diesen Wüstenzeiten? In der Versuchungsgeschichte von Jesus habe ich 3 Aspekte entdeckt, und das ist alles andere als umfassend. Ich habe ja dieses Buch empfohlen. Wer sich da vertiefen möchte, lest dieses Buch. Ich habe jetzt einfach mir das Recht genommen, einfach so ein kleines Fragment dessen, was bei mir ausgelöst wurde von diesem Buch, mit euch zu teilen. Das steht gar nicht in diesem Buch. Aber manchmal entsteht uns so ein Gedanke, so ein Seitenarm, und da nehme ich euch mit heute. In der Wüste geht es darum, tiefer in die Wahrheit des Evangeliums einzutauchen und durch die Liebe Gottes unsere Angst mit Vertrauen zu ersetzen. In Matthäus 4, Vers 3 bis 11 oder 3 bis 4, ist eigentlich jetzt nur dieses Stück, lesen wir: Da trat der Versucher an ihn, an Jesus heran und sagte: Wenn du der Sohn Gottes bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm die Antwort: Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Mein erster Gedanke: die Wüste konfrontiert uns mit Existenzangst. Nahrung gehört zu unseren existenziellen Bedürfnissen. Dasselbe gilt für Schlaf, Luft zum Atmen, Wasser, Kleidung, Unterkunft, all diese menschlichen Grundbedürfnisse. Und wo immer die Erfüllung unserer Grundbedürfnisse bedroht ist, und das gehört ganz oft zu Wüstenerfahrung: Wenn du deinen Job verlierst, dann bist du unmittelbar bei diesen Existenzfragen. Dann kommt die Existenzangst. Und die Angst ist der ideale Nährboden, der ideale Saatboden für Versuchung. Mein Dozent in systematischer Theologie sagte immer: Versuchung ist die Aufforderung, ein legitimes Bedürfnis auf nicht legitime Weise zu befriedigen. Das hat für mich Sinn gemacht. Und zwar, weil es nicht das Bedürfnis negiert, sondern weil es das Bedürfnis zuerst einmal umarmt und sagt: Ja, ich habe all diese existenziellen Bedürfnisse, weil Gott mich so geschaffen hat. Ich brauche Brot und Wasser und all diese Dinge. das muss ich nicht verleugnen. Wenn du darauf reinfällst, dass du anfängst, das zu verleugnen, hast du schon verloren. Genau das macht Jesus nicht. Er sagt dem Satan nicht, hey Satan, easy, weißt du, ich halte hier in der Wüste noch lange aus, 40 Tage, Fasten sind für mich ein Klacks und diese Steine, die tönen mich an. Überhaupt nicht. Jesus geht mit ihm überhaupt nicht auf so eine Diskussionsebene. Er verleugnet nicht sein Bedürfnis. Was tut Jesus? Jesus geht einfach eine Ebene tiefer. Ich hatte dieses Wort, was Jesus hier aus dem Alten Testament zitiert, lange so verstanden, dass wir nicht nur natürliche Nahrung brauchen, sondern dass wir auch geistliche Nahrung brauchen. Und dass wir diese geistliche Nahrung im Wort Gottes finden. So habe ich diese Aussage von Jesus, sein Zitat hier, lange verstanden. Heute denke ich, das hat wohl ganz sicher einen wertvollen Aspekt. Aber ich glaube heute, dass es den Kern dessen, was Jesus wirklich sagen will, nicht trifft. Mit dem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorkommt, so zumindest meine Sicht heute, meint Jesus das machtvolle Schöpfungswort des Vaters, durch das alles erschaffen wurde und durch das alles erhalten wird. Jede Sekunde in diesem Universum existiert nur, all das, was existiert, existiert nur, weil Gott sein lebenserhaltendes Wort dort hineinspricht. Den Atemzug, den du jetzt gerade gemacht hast, den machst du nur, weil Gott Leben über dir ausgesprochen hat. Wenn Gott dieses lebenserhaltende Wort zurückzieht, dann geht gar nichts mehr. Da kannst du so viel Brot, wie du auch nur lagern kannst, in deinem Schrank haben. Und du kannst die ganze Apotheke zu Hause haben. Das wird dir alles nichts helfen. Wir existieren nicht von den materiellen Dingen her, sondern zuallererst existieren wir aus dem Lebenswort Gottes. Wird übrigens deutlich, Hebräer 1, Vers 3 und Kolosser 1, Vers 17. Jesus macht uns deutlich, wo die wahre Quelle unserer Existenz liegt, im Wort des Lebens, das der Vater über uns ausgesprochen hat und ausspricht. Wir leben, weil Gott es will. Was der Satan in dieser Versuchung in Frage stellen wollte, wird in dem Moment zur mächtigsten Waffe von Jesus. Er hat ihn nämlich gefragt, ja, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Und das hilft Jesus, vielleicht, mir würde es helfen. Ich weiß nicht, ob Jesus diese Hilfe gebraucht hat. Aber es wirft die ganze Geschichte zurück auf diese Aussage bei der Taufe. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist der Anker, wo Jesus weiß, hey, ich lebe nicht von Brot. Ich lebe aus dieser Liebe meines Vaters. Gerade weil er der geliebte Sohn seines Vaters ist, braucht er jetzt nicht im Ungehorsam aus Steinen Brot zu machen. Jesus besiegt die Existenzangst durch das Gehaltensein in seiner Identität als geliebter Sohn des allmächtigen Vaters und seinem Lebenswort. Und jetzt kommt das Beste. Was hat das mit uns zu tun? Durch Jesus Christus bist du und ich auch ein geliebter Sohn und eine geliebte Tochter Gottes. Krass. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn du auch diese Hingabe an ihn gemacht hast, dann hat Gott sein ewiges Lebenswort über dir ausgesprochen in Christus. Und wenn wir das im Glauben fassen können, dann weicht die Angst einer tiefen Geborgenheit, dem Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Und dasselbe gilt für alle anderen Ängste, denn in der Wüste begegnet Jesus noch anderen Ängsten. Die Wüste konfrontiert uns mit der Angst vor der Bedeutungslosigkeit. Jeder Mensch hat eine Sehnsucht, ein bedeutungsvolles Leben zu führen. Und das hat nichts mit Selbstsucht zu tun. Gott hat uns so gemacht. Wir wollen Bedeutung haben. Das ist gut so, ein legitimes Bedürfnis. Aber in Wüstenzeiten kollidiert dieses Bedürfnis ganz oft. Denn Wüstenzeiten erscheinen oft vollkommen sinnlos. Also ich habe Wüstenzeiten manchmal als Zeitverschwendung erlebt, als Energieverschwendung. Gott, du verschwendest mein Leben. Ich würde gerne irgendetwas tun, irgendetwas machen, irgendetwas reißen, etwas Bedeutungsvolles tun auf diesem Globus, aber ich sitze hier irgendwo in der Wüste und es geht gar nichts. Und jetzt bietet Satan Jesus Christus den ultimativen Befreiungsschlag an. Stürze dich öffentlichkeitswirksam vom Dach dieses Tempels. Dann, Jesus, ist dir eine Karriere als Messias sicher. Dann hat dieses Herumdümpeln hier in der Wüste ein Ende. Was willst du dein Leben verschwenden hier in der Wüste? Tu etwas Bedeutungsvolles. Doch Jesus lebte nicht nach dem Prinzip des Chronos. Chronos bezeichnet im Griechischen die lineare Zeit, die wir in Stunden, Minuten, Sekunden messen. Im Griechischen gibt es ein anderes Wort für Zeit, das ist der Kairos und bedeutet den gelegenen Zeitpunkt, die Gelegenheit, das Momentum, wo das Eigentliche geschieht. Jesus lebte sein Leben nicht nach dem Chronos, sondern nach dem Kairos-Prinzip. Das sehen wir in Johannes 7, Vers 6, wo er sagt, meine Zeit, mein Kairos ist noch nicht gekommen. Gott in der Wüste zu versuchen, wo Jesus sagt genau das, er will ja nicht tun, bedeutet, etwas zu erzwingen oder etwas zu erzwingen zu wollen zu einem Zeitpunkt, die nicht Gottes Zeit ist. Und da sind wir ganz besonders, wenn wir in diese Angst vor Bedeutungslosigkeit hineinkommen. Wenn wir denken, unser Leben plätschert doch gerade so sinnlos dahin. Jetzt muss ich kündigen. Ich brauche eine neue Arbeitsstelle. Ich brauche eine neue Wohnung. Liebe Leute, was habe ich für Freunde umgezogen? Zügelwagen für Zügelwagen. Irgendwann habe ich gesagt, jetzt hör einfach mal auf zu kündigen. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Umzüge. Wisst ihr, manchmal machen wir es nicht besser, indem wir einfach etwas tun, sondern vielleicht noch mal eine Runde schlimmer. Die Wüste, und das ist der letzte Gedanke, konfrontiert uns mit der Angst, die Kontrolle zu verlieren. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und die Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Ohnmacht ist eines der zentralen Gefühle in der Wüste. Ohnmacht, das löst die Angst des Kontrollverlusts in uns aus. Wo Ohnmacht droht, sehnen wir uns danach, die Kontrolle zurückzugewinnen. Und genau hier hält Satan seinen Schuh in die Tür und bietet Jesus Macht an, außerhalb der Bindung und Anbetung seines Vaters. Und genau das tut er auch in unserem Leben immer wieder. Und Jesus antwortet auf dieses Angebot von Macht außerhalb der Bindung an seinen Vater mit Anbetung. Das setzt weit mehr voraus als ein Überzeugtsein von der Allmacht Gottes. Das setzt voraus, dass ich zutiefst weiß, dieser allmächtige Gott liebt mich und meint es gut mit mir. Es bedingt ein tiefes Verwurzeltsein in der Liebe zu diesem Gott. Und das ist für uns nur möglich durch das Evangelium, Durch das, dass uns in Christus diese Liebe geschenkt ist. Wir können uns diese Liebe nicht verdienen. Sie ist ein Geschenk durch Christus an uns. Jesus buchstabiert in dieser Wüstenzeit für sich persönlich durch, was es heißt, du bist mein geliebtes Kind, mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und genau das ist es auch, was wir durchbuchstabieren, wenn wir in der Wüste sind. Und deshalb die Antwort auf alle Herausforderungen in der Wüste finden wir im Evangelium von Jesus Christus, das uns ganz laut zuruft, durch Jesus Christus bist du geliebte Tochter und geliebter Sohn Gottes. Und er hat an dir wohlgefallen. Das ist ja das, das Erste können wir vielleicht noch nehmen, aber das Zweite, wohlgefallen hast du nicht an mir, Gott. Doch hat er, weil alles, was du bist, ist das, was dir in Christus geschenkt ist. Es ist dir vollkommen zugerechnet. Gott freut sich über seinen Sohn Christus und sieht dich durch ihn. Das ist das Geheimnis, Wüsten überleben, durchleben und auch fruchtbare Erfahrungen in der Wüste machen zu können. Und zum Schluss die gute Nachricht. Auch Wüstenzeiten haben ein Ende. Und Engel kamen, um ihm zu dienen. Und dann ganz am Ende der Jesus-Story, wenn wir den Hymnus im Philipperbrief nehmen, dann heißt es, ganz am Ende kommt sein Kairos. Dann heißt es, und deshalb hat Gott ihm den höchsten Namen gegeben, der über allen Namen ist. Und wisst ihr was? Da sind wir mit eingeschlossen. Wir werden auch die Herrlichkeit von Jesus Christus erben. In unserem Leben steht der Kairos bevor, dass wir mit Christus verherrlicht werden. Alle Wüstenzeiten, sagt der Apostel Paulus, werden dann verblassen, als wären sie nicht gewesen. Auch Wüstenzeiten haben ein Ende. Amen.
Daniel, danke vielmals und ich darf dich jetzt auch gerade aufs Sofa einladen. Wir dürfen nach dieser Predigt noch auf eine ganz persönliche Ebene kommen. Und zwar wollten wir dich fragen, hat's, und du hast es angetönt, es hat für dich im Leben wüsten Moment gegeben. Und ich würde dich auch fragen, ob du uns kannst ganz konkret in so einen Moment hineinnehmen, wo du in einer Wüste bist, wo du in eine Wüste hineinmanövriert worden bist?
Ja, ich erzähle dir zwei Sachen. Die, und sie sind ganz alte Geschichten. Nicht, weil ich heute keine Wüste erlebe, sondern weil sie auf die Länge auch etwas sagen. Die erste Wüste-Erfahrung, wo ich bewusst als Christ erlebt habe, da bin ich 18 gewesen. Ich habe mich, 18, 19, ich habe mich gerade entschieden gehabt, meinen Job zu kündigen bei der Bank und eine theologische Ausbildung zu machen. Und dann bin ich krank geworden. Ich habe plötzlich einen Tinnitus auf beiden Ohren bekommen. Ich habe plötzlich Drehschwindel bekommen. Das heisst, mir war immer schwindelig. Wenn ich meinen Kopf nur ein paar Millimeter bewegt habe, hat sich alles angefangen zu dröhnen. Ich habe in dieser Zeit 3 Monate lang gar nicht mehr geschlafen. Keine Nacht, fast keine Minute geschlafen. Ich weiß, ich bin brüllend zu meinem Chef gegangen und gesagt, sieh, ich bin keine 50% mehr wert, ich kann mich nicht konzentrieren und so weiter. Und dort habe ich oft zu Gott gerufen und nicht ein- und ausgewusst. Und dann komme ich ein Bibelwort über, das mich erst voll enttäuscht hat. Ich also denke, das wäre das jetzt ganz genial, wenn Gott würde reden in die Situation. Und das hat Gott auch gemacht, aber ich bin einfach enttäuscht, es ist nicht das, was ich erwartet habe. Und zwar, ich habe ein Wort bekommen, das Sprüche, ich weiß jetzt gerade die Stelle nicht auswendig, aber das Wort heißt, wohl dem Mann, der sein Joch in seiner Jugend trägt. Ja, Brustnägeli, habe ich gedacht. Aber das hat etwas mit mir gemacht. Als ich darüber nachdenke, habe ich gedacht, oh wow, krass, es ist wahrscheinlich ein Vorrecht, dass Gott mich gerade in so etwas hineinnimmt, weil ich werde dadurch reifen. Und das hat mich dann irgendwie mein ganzes Leben begleitet. Es hat wie so ziemlich früh im Leben vor schwierigen Zeiten ein positives Zeichen gesetzt. Und das andere Erlebnis war dann noch, ich war junger Vater, drei Kinder und ich bin mit 24 von der theologischen Ausbildung gekommen und in eine Gemeinde und habe eine Gemeinde geleitet. Ich will mir einfach vorstellen, das ist das, was Gemeinde liebt. So einen richtig jungen Schnufer, der keine Ahnung hat und allen sagt, wo es durchgeht. Und es war wirklich nicht easy gewesen. Also es war zum Teil wirklich wüst gewesen. Ich konnte sagen, was ich will, ich bin selten durchgedrungen. Und die eine Familie, die wirklich viel Energie gekostet hat. Wir hatten einen Schreibub und der hat keine Nacht durchgeschlafen. Ich war am Ende meiner Kräfte. Ich habe wirklich gedacht, Gott, ich vergeude mein Leben. Da in der Gemeinde ist es schwierig und was geht eigentlich? Wo ist Bedeutung? Und dann bin ich in einem christlichen Kongress gewesen und es hat die Möglichkeit gegeben, für sich beten zu lassen. Es war ein amerikanischer Prophet da gewesen. Und es ist wieder so ein Erlebnis, der spricht jetzt irgendein Wort in mein Leben hin und dann macht es Bumm. Und ich bin so zu ihm an und er hat ungefähr 15 Sekunden Zeit für mich gehabt. Und er hat zu mir gesagt, God has his orders, stay under his orders till he makes you a leader. Bumm. Wow. Also Gott hat seine Aufträge, seine Befehle, bleib unter seinem Befehl, bis er dich zu einem Leiter macht. Und das ist ein Satz, der ist bis heute um mein Leben durchgegangen. Und ich erzähle das jetzt, weil ich sitze jetzt an einem Punkt, wo Gott mich in große Leitungsverantwortung hineingestellt hat. Und es sind all die wüsten Zeiten gewesen, die mich zu dem gemacht haben. Von dem her gesehen, ja.
Danke vielmals. Sehr ermutigend und auch schön, so etwas persönlich zu hören, gerade auch jetzt auf die Predigt haben. Was mich würde interessieren, und ich glaube viele von euch auch, wenn wir Wüstezeiten, wenn wir halt auf zurückblicken, wie du so gesagt hast, wirst du so Wüstezeiten in Phasen einteilen und was für Titel wirst du so Phasen geben? Soll es vielleicht noch helfen, gerade auch die, die jetzt so in einer Wüste sind, so eine Zuordnung von Phasen?
Ja, das wäre schön. Ich habe mir das wirklich überlegt, ich möchte da jetzt keine Theorie aufstellen, weil sie wäre absolut nicht empirisch haltbar. ich weiß einfach, in gewisse Wüste wird man reingeworfen und dann macht es einfach Bumm. Dann ist Schock und weiß ich was alles da. Und in andere Wüste schlittert man rein. Das geht viel, viel, viel langsamer. Aber was ich würde sagen, in jeder Wüstezeit gibt es den Moment, wo du zu Gott schreist und sagst, jetzt geht es nicht mehr. Jetzt geht es nicht mehr. Wie oft habe ich gesagt, Gott, du hast versprochen, du wirst uns nie über diese Kräfte versuchen. Und jetzt sagt der John Bevere in seinem Buch ein gutes Beispiel vom Gym, vom Krafttraining. Und er sagt, wenn du an der Bank liegst und druckst und du sagst dem Personal Trainer, jetzt geht es nicht mehr, dann sagt er, jetzt gönnt noch 30% und jetzt wachst du. Oder? Und oft ist so der Moment, also wenn man dort ankommt, ist man wirklich kurz vor dem Ziel. Wenn du denkst, jetzt geht es nicht mehr, es ist noch nicht ganz das Ende. Aber an dem wachsen wir. Weil dann, glaube ich, dort merken wir sind 100% von Gott abhängig. Es kommt nicht mehr aus unserer Kraft, sondern kommt aus seiner Kraft und dann wächst Glaube, dann wächst Beziehung.
Danke vielmals. Ich glaube, das ist so der Kern, der Punkt. Ja. Schön. Wir haben jetzt, neben dem, dass wir die Predigten hören, auch das Interview führen, einen weiteren einfach speziellen Moment. Wir dürfen nämlich den Daniel Rath hier haben. Er ist vor etwa eineinhalb Jahren das letzte Mal in Funktion bei uns gewesen, der Stammi. Für die, die das nicht wissen, der Daniel Rath war Hauptleiter von der Stammi. Und wir haben heute einen speziellen Moment, dass er nach dieser Zeit das erste Mal wieder auf der Bühne ist und uns predigt. Ich freue mich riesig darüber. Und schön, dass du da bist. Und darum auch die Frage an dich. Wie fühlt man sich so? Wie geht es einem? Nach eineinhalb Jahren, wir sind ja immer wieder auch, wir sind noch weiter in der Stammi Mitglied und gehen da ein und aus mit der Familie, aber jetzt da vorne stehen und zu predigen dürfen. Wie geht es da?
Einfach schön. Ist wie Heiko. Genau, ich habe wirklich heute Morgen gedacht, es ist wie immer.
Schön, und ich glaube, das war es gewesen. Danke vielmals. Wir haben über Bücher geredet, du hast uns eben ein Buch mitgenommen. Und ich habe eine allerletzte Frage. Gibt es eigentlich schon ein Buch von Daniel Rath und wird es jemals eins geben?
Ich habe mir ganz jung mal geschworen, ich werde sicher jung kein Buch schreiben. Und ich habe im Moment nicht vor, ein Buch zu schreiben. Oder ich habe schon viel vor, ich habe es bis jetzt nicht angebracht. Was mich aus dem Buch raus von John Bevere bewegt hat, ist, er bringt dort ein Bild, und zwar, dass die Zwischenzeit uns herausfordert, die Brunnen von unseren Vätern, die Brunnen, die unsere Väter in der Wüste gegraben haben, wieder aufzugraben. Also Brunnen beim Abraham, die Philister zugeschüttet haben, die wieder aufzugraben. Und das ist etwas, was mir selber bewusst worden ist, in der Wüstenzeit ganz neue Dinge buchstabieren. Zum Beispiel für mich ist auch wichtig, ganz viel Wort Gottes lesen in der Wüstenzeit. Für mich ist wichtig geworden, feste Gebetszeiten zu haben. Und das sind, glaube ich, so Brunnen von der Spiritualität. Eigentlich habe ich gedacht, sollte das Buch darüber schreiben, aber da gibt es schon genug.
Also dann freuen wir uns sicher auf eine weitere Predigt von dir bei uns. Und nochmal herzlichen Dank, Daniel.